ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen: Gartenfest des Botanischen Blindengartens, Landespfarrerin für Gehörlose und Schwerhörige in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, das Huberhaus Wernigerode, auch für blinde Menschen interessant, Protest, ihr beutet uns in Behindertenwerkstätten aus, Kirchen wollen mehr Einnahmen aus der Energiepauschale für Menschen in Not einsetzen und Erinnerung an Renate Brauner, über 30 Jahre im Dienst der Blinden in Thüringen unterwegs.
Komm in Netzwerk Nachrichten, kurz KINA.
Im September hatte der Taubblindendienst und die Fördergemeinschaft des Botanischen Blindengartens zum Gartenfest eingeladen. Nach einem Gottesdienst auf der Freifläche vor dem Storchennest, dem Gästehaus für Freizeiten, gehe ich wie viele andere auf den verschlungenen Wegen durch die kleine Oase am Rande von Radeberg. Trotz intensiver Pflege sind die Folgen des zu heißen und trockenen Sommers 2022 zu beobachten und ich treffe Gärtner Marcel Soblik.
Also wir stellen uns jetzt um auf Tröpfchenbewässerung an Kübel zum Beispiel und dann sind wir eben auf die Methode gekommen, dass wir an verschiedene Gehölze Bewässerungssäcke mit anlegen, wo wir dann das Wasser mit reingeben und wo uns die Fördergemeinschaft auch mit unterstützt oder unterstützt hat, dass wir das auch finanzieren können mit. Genau, also wir ist ein völliges Umdenken.
Auf einem Basar im Garten können handgefertigte Dinge, die taubblinde Menschen hergestellt haben, erstanden werden. Ich beobachte, wie Taubblinde angeleitet werden, Wasser in die Bewässerungssäcke zu gießen, die um die Bäume gelegt sind. Und ich treffe Ulrike Forestier. Sie ist Leiterin des Taubblindendienstes.
Ich bin dankbar, dass tatsächlich wir hier den Garten und die Arbeit des Taubblindendienstes immer wieder wie eine Insel erleben konnten. Das fing damit an, dass in der Zeit, in der jeder Abstand halten sollte, wir hier miteinander entschieden haben, taubblinden Menschen darf man keinen Abstand als zusätzliche Isolation zumuten. Deshalb haben alle Mitarbeiter einstimmig mitgezogen, im Handkontakt mit taubblinden Menschen zu bleiben. Und wir haben gemerkt, dass uns das auch persönlich gut tut.
Wie schätzen Sie die Situation ein des Taubblindendienstes, gerade auch im Zusammenspiel mit allen äußeren Umständen, die finanzielle Situation oder eben auch wie sehen Sie die nächste Zeit?
Wir merken schon die Folge der gesellschaftlichen Veränderungen und auch der weltweiten Entwicklung. Wir merken, dass die Verteuerung der Lebensmittelpreise, der Energiekosten hier ganz konkret auf den Kontoauszügen sich niederschlägt. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass die Spendenbereitschaft geblieben ist. Aber wir erleben tatsächlich, dass das Geld zurzeit nicht reicht, weil die Lücke sich immer größer erweist zwischen den Ausgaben und dem, was Spender zur Unterstützung unserer Arbeit uns zukommen lassen.
Sie haben das vorhin schon angesprochen, dass Sie den Handkontakt hier während der Corona-Zeit zu taubblinden Menschen aufrechterhalten haben, sozusagen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht in der gegenwärtigen Situation für Blinde, für taubblinde Menschen natürlich insbesondere wichtig? Was könnte jeder von uns tun, um Menschen mit solcher Art Behinderungen zu unterstützen?
Jeder kann die Hand reichen. Und wir suchen tatsächlich auch Menschen, die ehrenamtlich bereit sind, entweder in taubblinden Menschen zu begleiten, in Spaziergang zu begleiten oder gemeinsam zum Beispiel ein Rezept auszuprobieren oder aber hier im Gartengelände mitzuarbeiten. Auch da ist es so, dass die Arbeit wesentlich umfangreicher ist, als die angestellten Gärtner es schaffen können. Was wir auch suchen, sind Menschen, die gerne Auto fahren und zum Beispiel einen Taubblinden von zu Hause abholen, damit er hier im Gästehaus sein kann und Urlaub machen kann oder an einem Seminar teilnehmen kann. Das heißt, wir haben für viele Menschen viele Handgriffe Und wir freuen uns, wenn jemand sagt, ich stelle mich mit in die Gruppe derer, die Helfer der Lorm-Familie genannt werden, nämlich die Gruppe von Menschen, die gerne Taubblinde in irgendeiner Weise unterstützt.
Auf dem Fest wurde ein Jubiläum gefeiert. Die Fördergemeinschaft des Botanischen Blindengartens ist 30 Jahre alt geworden. Auf einer Bank in einer ruhigen Ecke des Gartens sitze ich mit Marion Krause und sie erklärt mir die Aufgaben der Fördergemeinschaft.
Ja, ich bin da gerade bei, mich hier reinzufinden in das Amt. Es geht hauptsächlich darum, dass man Kontakt hält zu den Mitgliedern. Also der Verein hat momentan so circa 65 Mitglieder, die praktisch die Mitgliedsbeiträge gehen zu 100% hier in den Garten, dass der Garten einfach erhalten bleibt, weiterentwickelt wird und ja, einfach die Förderung vom Garten. Das ist einfach das Ziel dieses Vereins, dass blinde und taubblinde Menschen und auch sehbehinderte Menschen hier einen Platz finden, wo sie vieles über Pflanzen kennenlernen, wo sie Ruhe finden können, wo sie ja, andere Menschen kennenlernen, viele ihre Fragen stellen können. Da geht es auch darum, gerade viele blinde oder sehbehinderte Menschen haben einen eigenen Garten oder Balkon. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das als blinder Mensch bewerkstelligen? Und das ganz große Thema ist hier ja Duft, dass man lernt, mit Duftpflanzen umzugehen und überhaupt Duftpflanzen kennenzulernen. Und welche Düfte passen zusammen? Wie gehe ich damit um? Also es ist ein großes, spannendes Feld.
Der Festakt zum Jubiläum fand im Gewächshaus statt. Barbara Ditsch, wissenschaftliche Leiterin des Botanischen Gartens Dresden und Mitglied des Gartenbeirates in Radeberg, erinnert sich.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern an den ersten Kontakt mit Frau Zacharias. Damals standen wir neben der alten Villa von einem Garten. In dem Sinne, wie wir ihn heute kennen, war damals noch nicht viel zu sehen, aber es wuchs Waldmeister. Es war im April, denke ich mal, also im zeitigen Frühjahr. Und Frau Zacharias kam mit ihren Gedanken dessen, was sie im Kopf schon lange fertig hatte, zu mir und hat gefragt, wären Sie bereit, uns Hilfe zu leisten, zu unterstützen mit dem Fachwissen, was es im Botanischen Garten in Dresden ja gibt. Und Herr Augart hat gerade gesagt, ja, die Leute hier haben ganz viel von uns Dresdner Gärtnern und unserem Input gelernt. Ich von meiner Seite muss sagen, umgekehrt ist es genauso. Ich als Nicht-Blinde oder Sehbehinderte, Botanikerin, habe unglaublich viel von Frau Zacharias und von dem Blindengarten, wie wir ihn heute kennengelernt, weil im Grunde für einen sehenden Menschen sehr oft gerade diese Duftkomponenten ja eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und diese große Vielfalt an Dufterlebnissen, an Duftharmonien, wie die Pflanzen sich da auch ergänzen, vergleichbar mit dem Farbenspiel, was wir Sehenden wahrnehmen können, das erschließt sich eigentlich auch erst, wenn man darauf hingewiesen wird. Und das ist das, was ich hier gelernt habe.
Vom Gewächshaus mache ich mich wieder auf den Weg nach vorn und höre Thomas Valentin im Gartenhaus zu. Er ist selbst sehbehindert und singt aus einem reichen Repertoire der Liedermacher-Szene.
Als ich wie ein Vogel war, der am Himmel sang, riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Vögel sind schon da, keiner, der das rief. Ohne Stimme flog ich fort, als schon alles schlief.
Aus ihrer Haut möchten wohl auch taubblinde Menschen gerne. Man kann zumindest versuchen, den Raum zu erweitern, in dem sie leben. Zum Beispiel mit Kommunikation über das Lormen, also dem Schreiben in die Handfläche. Durch Musik, die über Vibrationen wahrgenommen werden kann. Oder durch Düfte, wie im Blindengarten Radeberg. Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten gibt es auf taubblindendienst.de.
Kommunikation ein oder kein Problem. Landespfarrerin für Gehörlose und Schwerhörige, ein Beitrag von Claudia Krodel, erschienen bei Glaube und Heimat am 25.09.2022. Kommunikation ein oder kein Problem. Sabine Franz ist die neue Landespfarrerin für Gehörlose und Schwerhörige und hat viel vor. Sie will besonders die Hörenden sensibilisieren. Ein Beitrag von Claudia Krodel. Am 1. Septemberwochenende hatte Sabine Franz mit anderen gehörlosen Seelsorgern auf der Sächsischen Landesgartenschau in Torgau zum Aktionstag Gebärdensprache eingeladen. Einen bunten Tag für die Community der Gehörlosen. Am 18. September war sie in Eisenach anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Bibelübersetzung zum Dolmetschen und am 25. September feierte sie einen Gottesdienst mit gehörlosen Menschen in Magdeburg. Die neue Landespfarrerin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat die Seelsorge an gebärdensprachlichen und schwerhörigen Menschen, wurde im Juli bei einem Gottesdienst in Halle offiziell in ihr neues Amt eingeführt. Sie hat jede Menge zu tun. Ich verstehe mich als Lobby für Gehörlose und Schwerhörige. Die können nicht laut rufen, wenn sie etwas wollen, sagt die 54-Jährige. Gehörlose leben oft vereinzelt, können an der üblichen Kommunikation der Hörenden nicht teilhaben, sind dadurch oft isoliert und ausgeschlossen. Dabei sei die Kommunikation der Menschen miteinander ja etwas ganz Wichtiges. Sabine Franz weiß, wovon sie spricht. Denn die Gebärdensprache ist ihre Muttersprache. Sie ist bei gehörlosen Eltern aufgewachsen. Natürlich war sie von klein auf auch in der Welt der Hörenden verankert. Im Kindergarten, durch Verwandte, Nachbarn und so weiter. Als Kind gehörloser Eltern sei ihr da etwas Besonderes geschenkt worden. Davon will sie etwas zurückgeben. So sieht sie das heute. Als Jugendliche allerdings wollte sie die Welt der Gehörlosen erst einmal verlassen. Sie machte ihr Abitur an einer christlichen Schule in Naumburg, arbeitete ein Jahr lang in der diakonischen Einrichtung Matthias Claudius Haus in Oschersleben und ließ sich nach weiteren Zwischenstufen in Potsdam als Gemeindepädagogin ausbilden. Sie war über die Aktion Sühnezeichen 1,5 Jahre in Norwegen, absolvierte ihr Vikariat am Halberstädter Dom und den sich anschließenden Entsendungsdienst in einer Gemeinde im Südharz. Schließlich kam sie nach Halle. Im Kirchenkreis Halle-Saalkreis wurde sie Kreisreferentin für Kinder, Familien und Jugendliche. Dass sie nun Gehörlosenpfarrerin ist, lag nicht daran, dass sie aktiv nach einer neuen Herausforderung suchte. Ich hatte ja einen tollen Job hier im Kirchenkreis, erzählt sie. Doch eine Freundin machte sie auf die Stelle aufmerksam, die bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben wurde. Sie zögerte lange, bevor sie sich bewarb. In ihrem neuen Amt hält sie nicht nur Gottesdienste für Gehörlose und Schwerhörige, dolmetscht nicht nur in Gottesdiensten, in denen Hörende und Nichthörende zusammenkommen. Sie sieht ihre Aufgaben in verschiedenen Ebenen. Das Wichtigste ist ihr die gesellschaftliche Sensibilisierung. Gehörlose gibt es überall. Man sieht ihnen das nicht an. Aber wenn es um Barrierefreiheit geht, da denken die meisten an Schrägen für Rollstuhlfahrer und vielleicht noch an Blindenschrift. Die gehörlosen Menschen fallen da oft hinten runter, sagt Sabine Franz und macht als Beispiel auf Behördenbriefe aufmerksam, die in einer Sprache geschrieben sind, die oftmals selbst Hörende nur schwer verstehen. Sie tritt dafür ein, dass es in jedem Krankenhaus Leute gibt, die Gebärdensprache können, dass man nicht immer mit Gebärdendolmetschern kommen muss. Sie möchte, dass in integrativen Schulen bilingualer Unterricht angeboten wird, damit das gehörlose Kind nicht nur mit seinem ihm zustehenden Dolmetscher dasitzt, sondern dass alle Kinder die Gebärdensprache erlernen, damit es nicht ausgeschlossen ist. Das Unterrichtsfach deutsche Gebärdensprache als zweite Fremdsprache wäre ganz toll. Zitat. Ansätze gäbe es mittlerweile, beispielsweise im St. Ulrichs Kindergarten in Halle, in dem es einige Plätze für hörgeschädigte Kinder gibt und die Erzieher die Gebärdensprache erlernt haben. In Erfurt hat der Elternverein Billing schon viel erreicht. In einer normalen öffentlichen Grundschule lernen Hörende, Schwerhörige und gehörlose Kinder gemeinsam in Laut- und Gebärdensprache. Die Hörenden lernen die Gebärdensprache nebenbei und selbstverständlich mit. Und auch für die Älteren will sie sich stark machen, möchte, dass es in jeder Region Seniorenheime für Gehörlose gibt, dass Ausflüge, Seniorenfreizeiten und Fahrten für sie angeboten werden. Und sie richtet sich an die Kirchengemeinden. Zitat, die müssen wahrnehmen, dass gut ein Viertel der älteren Menschen schwerhörig ist und dass die nicht mehr zum Gottesdienst kommen, wenn sie ihn akustisch nicht mehr verstehen. Deshalb plädiert sie für Induktionsschleifen und Schalldämmungen in Kirchen und gemeindlichen Räumen. Schon im Theologiestudium müsste es Thema sein, dass die Pfarrer die Gemeinden so ansprechen, dass man ihnen von den Lippen ablesen kann, fordert sie. In den zurückliegenden Wochen hat sie eine Idee schon ins Rollen gebracht, einen überregionalen Konfirmandenkurs für gehörlose Jugendliche. Auch sie will sich für hörende Eltern, die ein gehörloses Kind bekommen, besonders einsetzen, gemeinsam mit ihnen Möglichkeiten des Austausches untereinander voranbringen. Ihre Aufgaben sind vielfältig, auch Taufen und Beerdigungen gehören dazu. Ganz entscheidend ist dabei die seelsorgerische, diakonische Hinwendung, um die gehörlosen Menschen in ihrer Lebenssituation zu begleiten und einen Zugang zur Welt der Hörenden zu schaffen.
Komm in Netzwerk Nachrichten, kurz KINA.
Heute verbindet uns eine Telefonleitung mit Wernigerode, einst ein wichtiger Ort für blinde Menschen. Hier befand sich bis Anfang 2006 die christliche Blindenschriftdruckerei und eine Freizeit- und Begegnungsstätte für blinde Menschen. Beides gibt es so nicht mehr, aber ganz in der Nähe steht das Huberhaus als eine Familienferienstätte des Christlichen Vereins junger Menschen, kurz CVJM. Beauftragter für Familien und christliche Gruppen in diesem Haus ist Stefan Fischer. Hallo, Herr Fischer.
Hallo, Herr Sorge.
Uns interessiert, wie das mit dem Huberhaus und blinden und sehbehinderten Menschen ist, aber zuvor möchten wir Sie ein wenig kennenlernen. Welches waren denn Ihre Stationen und Tätigkeiten, bis Sie zum Huberhaus kamen?
Ich bin gelernter Restaurantfachmann und Arbeitserzieher mit einer späteren Ausbildung dann. Und habe die letzten 23 Jahre in Baden-Württemberg verbracht. Geboren bin ich in Cottbus, im Forst in der Lausitz, in der Nähe der polnischen Grenze. Und bin 84 nach Wernigerode umgezogen. Genau, und nach der Schule, Ausbildung dann mit meiner Frau nach Baden-Württemberg ausgewandert. Genau, dort habe ich in 5 verschiedenen gastronomischen Betrieben gearbeitet, als Arbeitserzieher in Kinder- und Jugendheim. Menschen mit Behinderung betreut, ein paar Jugendliche betreut und habe dann ungefähr 10 Jahre als Veranstaltungsleiter in einem Hotel verbracht, in Korntal gearbeitet. Das gehört dort der evangelischen Brüdergemeinde in Korntal. Dann die letzten 4 Jahre in der Akademie für Weltmissionen in Korntal gearbeitet. Das ist eine theologische, wissenschaftliche Erwachsenenbildungsstätte. Ja, und seit 2020 sind wir wieder in Wernigerode und seit November hier im Huberhaus tätig.
Huberhaus, was bedeutet der Name eigentlich?
Also der Name Huberhaus, abgeleitet von dem Stifter des Hauses, der Viktor Emil Huber, der in 1800 in Stuttgart geboren wurde und die seine letzten Jahre 1852 bis 1869 hier in Wernigerode verbracht hat. Er hat sich eingesetzt für die Handwerksburschen, die hier auf der Durchreise waren, eine Herberge zur Heimat zu gründen, und hat die St. Theobaldi Stiftung aus eigenen Mitteln gegründet, um hier seinen sozialen, christlichen sozialen Bestrebungen nachzugehen. Und im 17. Mai 1862 wurde dann der Grundstein für das Huberhaus gelegt. Und das war sehr denkwürdiger Tag, und dort ist es aus der Abschrift der Grundsteinlegung herauszulesen, wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten sie umsonst. Also er hat das ganz konkret auch unter Gottes Schutz und Segen gestellt, und diese Stätte sollte eben als Beherbergungsstätte dienen und eben auch als Sitz für die Stiftung, die er gegründet hatte. Ja, und bis in den Jahren hat sich das viel gewandelt, bis eben heute zu der Familienerholungsstätte, die es heute ist.
Ja, und welche Ziele verfolgt oder welche Angebote macht das Haus dann heute ganz konkret?
Ganz konkret steht das Haus, wie es schon sagt, für Familien zur Verfügung. Es war in den letzten Jahren eher für Gruppen ausgelegt, also dass sich Gruppen aus verschiedenen Bereichen hier anmelden können und dann mit ihrem Programm und zuständigen Leitern, Verantwortlichen, dann hier im Haus ihre Zeit verbringen konnten. Ganz früher war es eben Rüstzeithaus in den Nachkriegsjahren, und heute ist die Zielgruppe eher die Familien. Seit letztem Jahr gibt es ja das vom Bundesfamilienministerium das Corona-Auszeitprogramm für Familien, wo sich Familien hier anmelden können, um hier eine Auszeit zu bekommen, die vom Staat eben noch momentan bis zu 90% finanziert wird. Und wir machen hier Angebote für Familien mit den Kindern, kreative Angebote, Outdoor, man kann unterwegs sein, die Stadt kennenlernen. Hier im Haus gibt es Angebote, Klettern und so weiter. Also ein buntes, gemischtes Programm für die Kinder und für die Eltern, um ihnen hier einen guten, erholsamen Urlaub zu bieten.
Der Dachverband der evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge drängt ja auf die Entsendung eines Beauftragten eben für diese Blinden- und Sehbehindertenseelsorge aus den jeweiligen Landeskirchen. Für die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands, also kurz EKM, nahmen Sie dieses Jahr an der Konferenz teil. Wie schätzen Sie denn die Situation um diese Beauftragung ein?
Ich denke, die Situation ist nicht ganz einfach. Meine Erfahrung ist bisher, in meiner jetzigen Tätigkeit hier im Haus, habe ich sehr wenig Kontakt zu Blinden und Sehbehinderten. Darüber hinaus in den Kirchgemeinden hier vor Ort hatte ich Kontakt und auch mitbekommen, dass es da ja so gut wie keine oder ganz wenige Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung gibt oder zumindest nicht Bescheid wissen, welche von diesen Personengruppen in der Gemeinde sind oder dort auch Ansprache bräuchten. Ich denke, es ist wirklich ein sehr spezifischer Bereich, der in der Form des Ehrenamtes meiner Meinung nach schwer auszufüllen ist. Ich denke, das ist schon eine Hauptaufgabe, die es ausfüllt, weil man muss zum Teil schon hier auf die Suche gehen und direkt zu den Leuten gehen und nachfragen. Also man kann nicht erwarten, man begegnet ihnen hier in verschiedenen Berührungsstellen oder Punkten, auch so wie im Hause. Das stellt sich sehr schwierig dar. Also ich denke, dass es da nicht nur ein Ehrenamt ist, sondern eine Hauptaufgabe sein müsste, um dort wirklich nachzugehen, den Leuten und auch ihnen die Möglichkeit zu bieten, integriert zu werden in Gemeinden oder auch in das alltägliche Leben. Es gibt natürlich hier eine Blinden- und Sehbehindertenvereingruppe, mit den Leitern ich schon mal Kontakt hatte. Aber ja, die sind natürlich in sich, sage ich mal, als Gruppe beständig und unternehmen immer was. Und da mit einer Seelsorge treten oder hinzukommen, sich einzubringen, das bedarf schon intensive Arbeit und auch natürlich Beziehungsarbeit.
Denken Sie, dass die Landeskirche da in irgendeiner Form Unterstützung leisten könnte oder sollte?
Ja, ich denke schon. Also mit dieser Beauftragung, denke ich, ist das schon ein guter Weg. Wie ich aber jetzt eben gerade sagte, das beinhaltet schon eine sehr intensive Beziehungsarbeit vor Ort, ja, auch mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, regelmäßig in Kontakt zu bleiben, eben zu gucken, was kann man diesen Menschen anbieten, was für Bedürfnisse sind da. Manche sind auch so, die sagen, nee, das reicht mir alles, ich möchte gar nicht. Ja? Also da muss man schon genau hinschauen und gucken und eben, was kann ich für Hilfe anbieten.
Ja, und anbieten ist das Stichwort. Sie bieten tatsächlich etwas an, beziehungsweise bereiten etwas vor für blinde Menschen im Huberhaus. Worum geht's da?
Ja, das ist eine Idee gewesen. Und zwar, da geht es um ein Podcast-Projekt. Wir haben hier zwei Wandertouren uns überlegt. Das eine ist eine Tour vom Huberhaus zum Schloss, was ja ganz in der Nähe ist, also ein ganz relativ kurzer Weg ist. Dort haben wir angefangen, diese Wanderung aufzusprechen, so aufzubauen, dass es ein Podcast ist, dass man sich aufs Handy laden kann und dann damit diese Wanderung machen kann. Das zweite ist eine Tour durch die Stadt. Dort haben wir mit einer bekannten Stadtführerin gesprochen, die hat auch eine Tour und sozusagen in ihrer Art und Weise aufgesprochen. Und dort kann man dann auch diese Podcast-Tour in Begleitung natürlich von einer sehenden Person machen. Also auch diese Wanderung zum Schloss ist jetzt nicht ganz allein zu machen, sondern da sollte schon eine Begleitperson dabei sein. Aber es besteht eben die Möglichkeit, wenn Gäste zum Beispiel hier im Hause oder auch Bürger der Stadt Wernigerode Gäste haben, die eine Blindheit oder Sehbehinderung haben, dann auch die Möglichkeit hätten, hier vom Haus diese Touren machen zu können. Das ist ein Angebot und das wollen wir dann bewerben, sobald sie fertiggestellt sind. Sie sind noch in Arbeit, aber wir hoffen, dass sie Ende des Jahres fertig sind.
Das ist doch ein ganz konkreter Punkt und sicherlich auch ein Anreiz für blinde Menschen, Wernigerode als Erholungsort vielleicht auch wieder in Erwägung zu ziehen. Wer das konkret werden lassen möchte, kann sich auf der Webseite informieren und auch direkt dort buchen. www.huberhaus in einem Wort mit weichem B, -wernigerode.de. Per Telefon sind die Mitarbeiter erreichbar unter 03943 543 40. Und wir haben gesprochen mit Stefan Fischer. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und wir wünschen Ihnen weiter viele Ideen und gutes Gelingen für das Angebot, mithilfe dieses Podcasts die Umgebung, die Wanderungen um Wernigerode erlebbar zu machen.
Vielen Dank.
Protest, ihr beutet uns in Behindertenwerkstätten aus. Sven Papenbrock blüht in seinem neuen Beruf bei der gemeinnützigen Organisation Sozialhelden auf. Hier kann ich was bewirken und meine Fähigkeiten einbringen, sagt der 32-Jährige. Von Stefanie Unbehorn aus Glaube und Heimat. Nach 13 Jahren in einer Behindertenwerkstatt hat er ein Praktikum bei den Sozialhelden in Berlin absolviert und ist seit Mai fest angestellt. Meine Aufgaben hier sind vielfältig und abwechslungsreich, sagt Papenbrock. Er hätte gerne früher aufgehört, in der Werkstatt zu arbeiten. Ich habe nur 85 Cent in der Stunde erhalten. In Deutschland arbeiten rund 320.000 Menschen in Behindertenwerkstätten. Im Durchschnitt verdienen sie dort um die 220 Euro im Monat. Werkstätten für behinderte Menschen stehen schon lange in der Kritik. In den sozialen Medien wurde nun eine Diskussion losgetreten. Unter dem Hashtag Ihr beutet uns aus, klären Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, auf und machen ihrem Ärger Luft. Anne Gersdorf, Referentin für Arbeit bei der Kampagne Job inklusive, sagt: Das Konzept von Behindertenwerkstätten wird zu wenig hinterfragt. Viele Unternehmen, die mit Behindertenwerkstätten kooperieren, wüssten oft nicht, dass die Beschäftigten lediglich als Arbeitnehmer ähnlich behandelt werden. Das führe dazu, dass sie weniger Rechte und keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben. Die Bedingungen in den Werkstätten seien hart. Von Mobbing über Ausgrenzung bis hin zu Gewalt sei alles dabei. Es gibt Personal, das Druck auf die Beschäftigten ausübt und ihnen einredet, dass sie es in der richtigen Arbeitswelt nicht schaffen würden, sagt Gersdorf. Auch Sven Papenbrock erinnert sich an Mobbing. Mir wurde immer wieder gesagt, wenn mir etwas nicht passe, könne ich ja gehen und es auf dem richtigen Arbeitsmarkt versuchen. Den Hashtag »Ihr beutet uns aus« und die dadurch angestoßene Diskussion findet er gut. Sie geht ihm aber nicht weit genug. Das Problem ist, dass es die richtigen Personen und die Politik erreichen muss, sagt Papenbrock. Die Debatte bleibe viel zu oft in Kreisen hängen, denen die Problematik lange bekannt sei. Auf der Internetseite jobinklusive.org haben Aktivisten ihre Forderungen niedergeschrieben. Neben dem gesetzlichen Mindestlohn fordern sie finanzielle Anreize für erfolgreiche Vermittlung von Werkstattbeschäftigten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Vermittlungsquote von Beschäftigten aus den Werkstätten auf den Arbeitsmarkt liege bei nur 1%. Wir haben außerdem einen Aufruf gestartet, dass Leute ihre Lieblingsunternehmen anschreiben und auf die Bedingungen in den Werkstätten aufmerksam machen sollen, sagt Gersdorf. Nach Meinung der Jobinklusive-Referentin braucht es unabhängige Beratungsstellen, an die sich die Beschäftigten wenden können, um den Übergang zu meistern. Firmen sind verpflichtet, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Die gesetzliche Quote liegt bei mindestens 5%. Wenn Unternehmen sie nicht erfüllen, müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. Gersdorf kritisiert, Firmen können sich regelrecht freikaufen. Dadurch entstehe Exklusion statt Inklusion. Sven Papenbrock weist auf den Twitter-Aufruf Hashtag ihr stellt uns ein hin und appelliert an Firmen, stellen Sie Menschen mit Behinderung direkt ein. Geben Sie uns eine Chance.
Millionen Beiträge für Bedürftige. Kirchen wollen Mehreinnahmen aus der Energiepauschale für Menschen in Not einsetzen, EPD. Erschienen in Die Kirche am 01.09.2022. Millionen Beträge für Bedürftige. Kirchen wollen Mehreinnahmen aus der Energiepauschale für Menschen in Not einsetzen. Hannover-Bonn EPD. Die beiden großen Kirchen in Deutschland wollen steuerliche Mehreinnahmen aus der Energiepreispauschale ausschließlich für Menschen verwenden, die von den hohen Lebenshaltungskosten besonders betroffen sind. Das zusätzliche Geld solle über soziale Projekte oder Initiativen vor Ort den Menschen zugutekommen, teilten die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, und die Katholische Deutsche Bischofskonferenz am vergangenen Mittwoch mit. Wir werden sicherstellen, dass die Mehreinnahmen in jedem Fall den Bedürftigen zugutekommen, betonte die EKD-Ratsvorsitzende und westfälische Präses Annette Kurschus. Auf Energiepauschale werden Steuern erhoben. Die mit dem Septembergehalt an Erwerbstätige ausgezahlte Energiepauschale von 300 Euro ist einkommenssteuerpflichtig. Dadurch wird auch Kirchensteuer auf den Betrag fällig. Die Kirchensteuer wird von allen einkommenssteuerpflichtigen Kirchenmitgliedern als Zusatz zur Einkommens-, Lohn- oder Kapitalertragssteuer erhoben. Sie beträgt in Bayern und Baden-Württemberg 8, in allen übrigen Bundesländern 9% der entsprechend gezahlten Steuern. Die Höhe der erwarteten zusätzlichen Einnahmen werden der Energiepreispauschale. Wegen der Energiepreispauschale konnte die Evangelische Kirche in Deutschland zunächst nicht beziffern. Die viertgrößte evangelische Landeskirche in Westfalen schätzt die Mehreinnahmen auf 5 Millionen Euro. Die Katholische und Evangelische Kirche in Niedersachsen und Bremen sprach von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Mit ihrer Empfehlung, die sich durch die Energiepreispauschale ergebende Kirchensteuereinnahme für die von der Energiepreiskrise besonders betroffenen Menschen und nicht für andere kirchliche Zwecke zu verwenden, wollen die evangelische und die katholische Kirche die Mittel unbürokratisch zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger einsetzen, erklärten EKD und Bischofskonferenz. Klarer Auftrag geht an die Diakonie. Die EKD gemeinsam mit den 20 evangelischen Landeskirchen und die katholische Bischofskonferenz gaben den Angaben zufolge eine entsprechende Empfehlung an die für die Verwendung des Kirchensteueraufkommens zuständigen Gremien in den Erzdiözesen und Landeskirchen. Die Evangelische Kirche von Westfalen erklärte, es biete sich an, das zusätzliche Geld mit einem klaren Verwendungsauftrag dem diakonischen Werk zur Verfügung zu stellen. Auch in Niedersachsen und Bremen sollen die zusätzlichen Mittel vollständig über Diakonie, Caritas und Kirchengemeinden den Menschen zugutekommen, die in Not geraten.
Komm in Netzwerk Nachrichten, kurz KINA.
Renate Brauner war für viele blinde Menschen in Thüringen, aber auch darüber hinaus Vertrauensperson und Ansprechpartnerin. Über viele Jahrzehnte hat sie Blindentreffen und Rüstzeiten organisiert und geleitet. Sie engagierte sich mit beeindruckender Hingabe im christlichen Blindendienst, später der Diakonie und in den letzten Jahrzehnten ehrenamtlich. Auch einige ABC-Journal-Hörerinnen und Hörer hatten zu Renate Brauner eine persönliche Beziehung. Das Komm-In-Netzwerk hat sie auf vielfältige Weise unterstützt. Wir werden ihre konstruktive Begleitung, aber auch die liebevolle und wertschätzende Beziehung vermissen. Denn sie ist im September verstorben. Wir erinnern an sie mit einem Beitrag aus dem Jahre 1997.
Über 30 Jahre im Dienst der Blinden in Thüringen unterwegs. Renate Brauner wird nach Neustrukturierung der thüringischen christlichen Blindenarbeit ehrenamtlich weiterarbeiten. 1962 war es, als Renate Brauner den erblindeten Georg Hensch, Pionier des christlichen Blindendienstes in der ehemaligen DDR, zum Jenaer Blindenkreis begleitete. Sie ist zu dieser Zeit in der Kahler Superintendentur als Stenotypistin angestellt und zufrieden mit ihrer Arbeit. Sicher ahnt sie nicht, dass 31,5 Jahre ihres Arbeitslebens dem christlichen Blindendienst in Thüringen gewidmet sein werden. Sicher ahnt auch Georg Hensch nicht, wie einschneidend sich Renate Brauners Leben ändern sollte, als er sie immer wieder fragt, ob sie nicht in den Blindendienst wechseln wolle.
Und ich habe da abgewehrt, aber irgendwo hat mich diese Frage nicht losgelassen. Und schließlich fing ich dann an, darüber zu beten. Und sagte, Herr, wenn du willst, dass ich in den Blindendienst gehe, dann musst du für Carla eine Nachfolge schicken. Ich wollte einfach nicht alles hinschmeißen. Ja. Ich wollte das, wenn schon, dann geordnet übergeben. Ja. Und es dauerte gar nicht lange, ein halbes Jahr später, da meldete sich eine Pfarrwitwe, die in einer Zweigstelle vom Versandhaus Leipzig arbeitete. Wir hatten so eine Zweigstelle damals in Kala und da war die Arbeit einer Packerin einfach zu schwer. Sie wollte ins Büro und da schwebte ihr natürlich, da sie Fahrfrau war, ein Fahramt vor. Aber wir hatten in Kala keinen freien Platz und sie erzählte mir das alles und da machte es bei mir Klick. Und da dachte ich, wenn die kommt, dann könnte ich gehen. Und das besprach ich mit dem damaligen Chef, mit dem Superintendenten. Er wollte mich nicht gerne gehen lassen, weil ich immer einfach eine eingearbeitete Kraft war. Aber er ließ sich dann doch dazu bewegen. Und so kam es, dass sie hier in Kala anfing und ich ging nach Potsdam und machte erneut eine Ausbildung als Fürsorgerin. Heute heißt das Sozialarbeiterin. 1965 übernahm ich dann aus den Händen von Ilse Goldmann, die meine unmittelbare Vorgängerin in der Thüringer Blindenarbeit war, diesen Dienst.
Renate Brauner ist selbst blind geboren, hat wegen ihrer Augen viele Operationen über sich ergehen lassen müssen und lernte, als es niemand mehr dachte, mit 13 Jahren wieder sehen. Zunächst war da nur das Empfinden von Helligkeit, bis dann das Lesen mit Lupen möglich war. Der Krieg verhinderte ohnehin den Besuch von Blindenschulen.
Das hatte den Vorteil, dass ich immer in eine ganz normale Gesellschaft integriert war. Das hatte aber den Nachteil, dass ich zu wenig gefördert wurde. Ich lernte ja die Blindenschrift in der sehenden Schule nicht und hatte eben keinerlei Kontakt zu blinden Menschen, lernte von daher auch keine spezifischen Fertigkeiten, die eben Blinde sich erlernen und erwerben.
Als Renate Brauner 1965 die Thüringer christliche Blindenarbeit übernahm, hatte sie für ihr Leben eine ganz besondere Entscheidung getroffen.
Ich hatte ja den Wunsch zu heiraten und stand auch kurz vor der Verlobung, als der Ruf in den Blindendienst kam, und es war gar nicht leicht, sich zu entscheiden. Es ist ja normal, dass eine junge Frau eine Ehe eingeht. Ich hätte auch gern ein Kind gehabt. Aber Gott hat es anders gewollt. Und ich habe damals gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich in den Blindendienst gehe, dann musst du mir das Ja zur Ehelosigkeit schenken. Und das hat er getan. Und von daher habe ich niemals bereut, diese Arbeit begonnen und durchgeführt zu haben. Ich habe also niemals darunter gelitten, nicht geheiratet zu haben, niemals ein Kind zu haben. Ich hatte in der Blindenarbeit eine so große Familie, die ich nie in der Ehe hätte haben können.
Nun galt es, die zum Teil schon seit 1953 bestehenden Blindenkreise weiter zu betreuen und den Dienst zu erweitern.
Dann hielt ich jedes Jahr 2 Rüstzeiten, so etwa 14 Tage lang. Wochenendrüstzeiten gab es damals noch nicht, aber Tagestreffen. Dazu kam die Betreuung des entstandenen Altenburger Blindenheimes. Dieses Heim habe ich bis heute immer wieder begleitet und betreut. In diesem Heim wohnen 34 blinde Frauen. Es ist nur ein Heim für Frauen. Wir hatten damals 22 Blindenkreise. In 22 größeren Städten Thüringens bestand ein solcher Kreis. Das ist heute bei weitem nicht mehr so. Heute gibt es nur noch 16 Kreise. Viele der damaligen Kreise sind bereits ausgestorben. Das muss man wirklich so sagen. Die alten Leute sind weggestorben oder können einfach nicht mehr in die Gemeinde kommen. Kontinuität ist das Wesentliche gewesen, die Blindenkreise zu pflegen. Dazu gehörte eine sehr umfangreiche Haus-, Heim- und Klinikarbeit. Ich habe also in vielen Altersheimen, Pflegeheimen, auch für Sehende, und in allen möglichen Kliniken, Augenkliniken und anderen Kliniken immer wieder Besuche gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Dienst meiner Arbeit gewesen, weil ja diese Menschen einfach Hilfe brauchten. Nicht so sehr soziale Hilfe, sondern psychische Hilfe.
Trotzdem die Zahl der Blinden zunahm, ging die Zahl der Blindenkreise immer weiter zurück und der Altersdurchschnitt kletterte nach oben.
Das war der Grund, dass ich vor etwa 10 Jahren eine Wochenendarbeit angefangen habe. Zunächst 3 Tage von Freitag bis Sonntag, nun aber erweitert auf 4 Tage. Auf Wunsch der Teilnehmer treffen wir uns jetzt in diesem Jahr immer von Freitag bis Montag, sodass der Sonntag noch geschlossen in diesem Programm mit drin ist. Das ist einfach für jüngere Menschen besser als 14 Tage, denn sie müssen ja immer bei 14 Tagen ihren Urlaub nehmen. Und wer noch Arbeit hat, der fährt natürlich auch gern mal woanders hin als nur zu Rüstzeiten.
Über 31 Jahre in kontinuierlicher Kleinarbeit in Thüringen unterwegs. Das fordert Stehvermögen. Renate Brauner kam dabei zugute, dass sie selbst immer einen guten Zugang zu behinderten Menschen findet.
Besondere Höhepunkte waren immer die Rüstzeiten. Da hatte man eben eine Gruppe nicht nur einen Nachmittag zusammen, sondern 14 Tage. Da geschah sehr viel. Da war sehr viel Verkündigung möglich, da war sehr viel Seelsorge möglich, da geschahen Glaubensentscheidungen. Es sind in diesen Rüstzeiten eine ganze Reihe Menschen zum Glauben gekommen. Und das ist für mich bis heute ein Wunder, dass so etwas geschieht. Höhepunkte waren immer auch die Jahresfeste in Altenburg, im Magdalenenstift. Besonders dankbar erinnere ich mich an das 30. Bestehen dieses Heimes. Da hatten wir Georg Hensch noch einmal eingeladen. Das war ja sein letzter größerer Dienst. Er war damals schon vom Tode gezeichnet. Aber das war ein so erlebnisreicher Tag, von dem wir alle heute noch reden und auch schwärmen.
Wie auch in anderen landeskirchlichen Bereichen wird die Stelle für Blindendienst in Thüringen nicht wieder besetzt. Die Blindenarbeit wird ab 1997 Teil der offenen Behindertenarbeit.
Besonders schwierig finde ich nach meiner Entlassung, dass die Stelle nicht mehr besetzt wird. Es heißt also nicht, dass die Stelle gestrichen ist, aber sie ist gesperrt. Theoretisch sieht das so aus, dass man nach einem halben Jahr die Stelle wieder besetzen könnte. Aber das passiert in dieser Arbeit nicht. Das Diakonische Werk hat einfach kein Geld, eine Vollzeitkraft weiterhin zu beschäftigen. Dann könnte man mich ja behalten, denn ich hatte mich bereit erklärt, die Arbeit weiterzumachen. Der Blinden- und Sehbehindertendienst bleibt beim Diakonischen Werk. Und zwar ist er jetzt der offenen Behindertenarbeit angeschlossen. Und zwar in dem Bereich Diakonische Behindertenhilfe. Das heißt, ein Zweig neben vielen anderen Arbeitszweigen wird also der Blinden- und Sehbehindertendienst sein. Und er wird zunächst, zumindest in diesem Jahr, von mir ehrenamtlich weitergeführt. Viele Blindenkreise sind in die Hand der Gemeinde gegeben worden, die dort durchgeführt werden. Aber in den Kreisen, wo niemand ist, fahre ich auch weiterhin zu den Stunden und ich werde auch weiterhin die Wochenendrüstzeiten halten.
Die christliche Blindenarbeit war in den vergangenen Jahrzehnten in erster Linie seelsorgerliche und auch missionarische Arbeit. Seit der Wende verstärkt sich innerhalb des Diakonischen Werkes der Trend zur reinen sozialen Betreuung. Die Verbreitung der christlichen Botschaft und die Hilfe zum Leben aus dem Glauben wird damit immer mehr der herrschenden Finanznot unterworfen. Mit der Nichtbesetzung von Renate Brauners Stelle baut die Kirche einen weiteren Stein ihres Fundamentes ab. Leidtragende sind damit zunächst die Blinden, aber Behinderte sind Teil des Ganzen. Und so ist zu befürchten, dass sich diese Entwicklung negativ auf die gesamtkirchliche Situation auswirken wird.
Soweit ein Beitrag aus dem Jahre 1997, mit dem wir das Engagement von Renate Brauner würdigen möchten. Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie. Produziert beim Com-In-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann und Roland Kurzweg, Redakteur am Mikrofon Jörg Sorge.